Der Pudel und der Kern. Philosophie to go.
To go. To go.
Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen bei der Pudel und der Kern. Hallo Albert.
Hallo Jan.
Wir sind froh und dankbar, dass ihr heute wieder zuschaltet bei unserem Podcast. Und genau darum soll es nämlich heute gehen, um die Haltung, um das Gefühl der Dankbarkeit, was wir im Idealfall mehrmals täglich empfinden, weil uns einfach was Gutes widerfährt oder wo wir merken, da ist etwas Schönes um uns herum und dafür sind wir dankbar, dass wir das erleben und spüren können. Aber nicht immer gelingt es mir zumindest, dieses Gefühl zu kultivieren und auch mal auf Schwierigkeiten zu schauen mit dem Gefühl, ach, aber alles andere war ja schön. Und auf die Idee oder die Spur für dieses Thema hat uns wieder eine Hörerinnenfrage in dem Fall geführt. Die Elke hat sich bei uns gemeldet und dieses Thema vorgeschlagen und hat da ganz konkret per Mail eine Frage in Bezug auf ihren Sohn reingegeben. Die möchte ich mal vorlesen. Also, mein Sohn ist Anfang 20 und lässt sich von kleinen Missgeschicken und Schwierigkeiten komplett frustrieren. Er ist meiner Meinung nach zu stark auf das Negative ausgerichtet. Dabei ist er ein äußerst kluger und humorvoller Mensch. Ich dagegen richte mein Leben eher auf die positiven Dinge im Leben und in der Welt aus. Meine Dankbarkeit, die ich regelmäßig in Gedanken in mir trage, aber auch nach außen hin zum Ausdruck bringe, hilft mir, meine positive Lebenseinstellung zu bewahren und zu stärken. Welche Bedeutung hat die Haltung der Dankbarkeit für die antiken Philosophen? Ja, eigentlich ist Fragen stellen ja mein Job, aber ich gebe in dem Fall mal diese Frage von der Elke direkt an dich weiter.
Ja, da fallen mir gleich spontan zwei Zitate ein. Das eine stammt von dem griechischen Philosophen Epikur, dem Philosophen der Lust und der Lebensfreude. Und der sagte, nichts erzeugt so viel Freude wie die Dankbarkeit. Ich denke, da ist was dran. Wir haben es hier mit einer ganz wichtigen Kategorie des gelingenden Lebens zu tun, der Dankbarkeit. Andererseits ein anderes Zitat, ein bisschen zugespitzt, stammt von Seneca, dem stoischen Philosophen aus Rom. Und der sagte einmal, niemand versteht, Dank abzustatten, außer dem Weisen. Also scheint es gar nicht so leicht zu sein, dankbar zu sein oder wir müssen es lernen oder es ist ein Teil der Weisheit und es fehlt Weisheit, wenn ich nicht dieses Gefühl der Dankbarkeit ganz tief etabliere, dass es eigentlich auch ständig präsent ist, eben zu dieser unendlichen Quelle der Freude wird, von der Epikur sprach.
Ja, insgesamt möchte ich noch mal so ein bisschen genauer ergründen, was mit dieser Dankbarkeit gemeint ist. Ist es so eine Art Wertschätzung für das Schöne und das Gute? Ist es ein Ausblenden des Schlechten? Bezieht sich Dankbarkeit immer nur auf andere Menschen oder auch auf Situationen und die Vögel, die ich beobachte und dementsprechend die Dankbarkeit gegenüber der Natur?
Ja, ich denke, da sollte man zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist die Dankbarkeit im zwischenmenschlichen Bereich, persönlich. Also jemand hilft mir, jemand gibt mir etwas und ich bin dankbar. Das ist das eine. Das ist eine Sache der Höflichkeit, der Wertschätzung, der Anerkennung und der gesellschaftlichen Konvention. Man bedankt sich für das.
Da will ich aber gleich mal einhaken, aber auch das finde ich ja schon schwierig. Ganz häufig erlebe ich beim Bäcker oder und ich selber bin auch nicht völlig frei davon, gerade gegenüber Kindern, wenn die dann was zugesteckt bekommen, was sagt man da? Und dann muss man Danke zu der Tante sagen und so. Ne? Also das ist doch eine aufgezwungene Dankbarkeit. Und da merke ich schon, dass ich da ein zwiespältiges Verhältnis dazu habe.
Ja, alles Aufgezwungene, alles Verbogene. Dann sage ich etwas, was ich nicht empfinde. All das ist schlecht. Mhm. All das ist auseinanderklaffen, all das ist sich selbst betrügen. Man sollte es tatsächlich empfinden. Aber man kann sich ja mal fragen, ist das nun selbstverständlich, dass der mir da ein Bonbon gibt? Oder ist das nicht ein Grund zu sagen, oh schön, ich freue mich ja über das Bonbon. Vorher hatte ich es nicht.
Mein Zahnarzt würde das Gegenteil behaupten. Ne? Okay, also du kannst immer auf Situationen draufschauen und sagen, muss ich jetzt wirklich dankbar sein für irgendwas? Sondern man kann es auch kritisch hinterfragen.
Das hat aber dann nichts mit dem Problem der Dankbarkeit zu tun, sondern mit dem Problem des Wertes, der mir da ist. Da tatsächlich ein Gut rübergekommen oder da gibt es doch in der Antike so ein vergiftetes Geschenk, das trojanische Pferd, das dann da reingeholt wird nach Troja und dann ist der Bauch voller Krieger, die dann zum Fall von Troja führen. Dana-Geschenk hieß das, glaube ich, damals. Also das ist natürlich die erste Frage. Ist es wirklich was, wofür man sich bedanken sollte und eher zurückweisen? Aber ist das mal geklärt? Viele Dinge sind ja dann gut und ein Kind soll sich auch mal freuen über einen Bonbon und da wird der Zahnarzt auch nicht schimpfen. Ja, wie stehe ich dazu? Ich muss nicht Danke sagen. Wenn ich es nicht empfinde, sollte ich es auch nicht sagen. Aber es ist schade, wenn ich es nicht empfinde. Und da kommen wir zu dem zweiten Aspekt der Dankbarkeit. Also nicht im zwischenmenschlichen Bereich, sondern es gibt auch eine Dankbarkeit, die unpersönlich ist. Also dem Leben und dem Schicksal gegenüber, wo es gar kein Gegenüber gibt. Dass ich gesund bin, kann ich mich, wenn der Zahnarzt mich gerade repariert hat, kann ich dem Zahnarzt Danke sagen. Aber so, wenn ich jetzt nicht gerade vom Zahnarzt komme, ich bin sonst so gesund, bei wem bedanke ich mich, weiß ich ja gar nicht, gibt es ja nicht. Schicksalsdinge, die kommen überein, hat man gar nichts mit zu tun. Das kann manchmal gut sein, manchmal schlecht sein, aber wenn es gut ist, dann sich wach zu rufen, Mensch, ist ja nicht selbstverständlich, dass das kommt. Und das ist eine Grundhaltung, die ganz wichtig, das ist die Quelle der Freude. Nicht, dass ich von anderen was geschenkt bekomme, das liegt ja gar nicht in meiner Hand, aber wie ich mich dazu, zu dem, was das Leben so schenkt und was die meisten Menschen als selbstverständlich sich gar nicht bewusst machen, dass das eigentlich überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass ich gesund bin, dass die Sonne scheint, dass ich eine Blume sehen kann, dass ich im Moment 5 Minuten Zeit habe, über mich nachzudenken. Und man könnte den ganzen Tag zur Quelle der Freude machen. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich und das kann auch nicht jeder. Und der Sohn, von dem du da eingangs, der macht das genau andersrum. Der guckt auf die leere Hälfte des Glases anstatt auf die volle. Und das kann man lernen und viele Menschen tun es gar nicht so oder machen sich gar nicht bewusst, über wie viel sie sich freuen können. Und das meinte der Seneca, wenn er sagt, der Weise, der versteht es, der kann sich an allem erfreuen. Aber wenn ich da mir die Weisheit finde, dann sehe ich immer nur das Negative.
Also scheint unsere Hörerin da schon deutlich weiter zu sein, weil sie ja von sich eben schreibt, dass sie durchaus sich ausrichtet auf die positiven Aspekte, auf das Schöne im Leben, was ihr tagtäglich begegnet und dass sie das eben auch wertschätzt und dass sie eben bei anderen Menschen, unter anderem ihrem Sohn, eben feststellt, dass das zu wenig stattfindet. Ist das dann so eine Art Wohlfühltechnik, diese Dankbarkeit?
Ja, in einer gewissen Hinsicht ja. Ich würde es nur nicht als Technik bezeichnen, weil technisch hört sich so an, das muss man nur lernen. Es hat einen philosophischen, tiefen Hintergrund, warum das so ist, warum diese Dankbarkeit mit unserem Glück verbunden ist und wie ich dazu komme. Es ist in der Tat eine spezifische Perspektive, wie ich auf die Welt schaue. Ich schaue mir die guten Seiten vor allen Dingen, fokussiere ich. Nicht, dass ich die negativen nicht erkenne, aber ob ich mich darauf fokussiere, auf das Negative, auf das Unglück oder ob ich mich fokussiere auf die guten Seiten, das liegt doch ein bisschen an mir. Und insofern ist es eine Technik, eine Haltung. Aber diese Haltung hat einen tiefen philosophischen Grund. Und wenn ich den verstanden habe, dann verankere ich die Haltung tief im Inneren. Und wenn ich das ein bisschen eingeübt habe, eintrainiert, dann gehe ich durchs Leben und kann mich an sehr, sehr vielen Dingen erfreuen. Das meinte Epikur. Nichts erzeugt so viel Freude wie die Dankbarkeit. Denn was ist der philosophische Hintergrund? Es ist dieser altes Erkenne dich selbst am Anfang der griechischen Philosophie. Was heißt das nämlich? Bedenke, dass du sterblich bist, dass du Fehler machst, dass dir nicht alles gelingt und du nicht alles weißt. Was folgt daraus, wenn ich das, was der Spruch meinte, vergiss das nie. Wenn ich mir das klar mache, dann folgt daraus Demut, Bescheidenheit und Genügsamkeit. Ich kann mich also schon als erstes darüber freuen, dass ich überhaupt existiere. Ich existiere und ich bin noch nicht tot. Schön. Als zweites, du kannst dich über all das erfreuen, was da ist. Das ist doch überhaupt nicht selbstverständlich. Du bist schon 23 Jahre, 25 Jahre, 40, 50 Jahre und lebst immer noch. Hast dich all die Jahre, jeden Tag ernähren können. Mehr oder weniger gut vielleicht. Dafür kann man dankbar sein. Und dann, man kann für jede Scheibe Brot dann dankbar sein. Man kann für jeden Moment, wo man keine Schmerzen hat, dankbar sein. Für jeden Blick eines anderen Menschen, der freundlich ist und. Also ich könnte von morgens bis abends, dass du überhaupt morgens aufstehst, Marc Aurel sagte das mal, damit will ich dann kurz abschließen und dir wieder Gelegenheit zu Fragen geben. Marc Aurel sagte, wenn du am Morgen erwachst, denke darüber nach, was für ein köstlicher Schatz es doch ist, zu leben, zu atmen und sich freuen zu können. Also finde ich wunderbar ausgedrückt. Und Marc Aurel, der war eher so, also der war sehr melancholisch. Aber
ja, ich finde es auch wunderbar ausgedrückt, aber mich erinnert es auch sehr stark alles an die drei Figuren aus dem Life of Brian, wenn sie am Kreuz hängen und sagen und pfeifen, always look on the bright side of life, egal was kommt, ich hänge hier zwar, aber die Sonne scheint. Und ist das nicht so ein bisschen dieses, ich rede mir was schön, indem ich immer nur das Positive beleuchte und das Negative mal lieber ausblende, geht es mir halt gut dadurch.
Ja, sich selbst betrügen ist von allem das Schlimmste. Also das ist noch schlimmer, als an Dankbarkeit fehlen zu lassen. Das heißt eigentlich, ich muss die Welt so sehen, wie sie ist und möglichst realistisch. Mhm. Denn wenn ich das nicht tue, wenn ich die dunklen Seiten, die du sagst, völlig ausblende, nicht integriere in meine Weltsicht und meine Probleme, die ich auch habe, meine Aufgaben, die ich noch nicht gelöst habe, wenn ich die völlig ausblende, dann werde ich auch nicht glücklich. Dann klafft da was auseinander, dann leide ich unter etwas anderem, nicht an mangelnder Dankbarkeit, aber an einem Zwiespalt zwischen Realität und meiner Lebenseinstellung. Das ist in jedem Fall leidvoll. Das führt zur Frustration, zur Enttäuschung. Also ich muss gleichzeitig sein, ich weiß, wie die Welt ist. Ich weiß, dass ich sehr viel negative Seiten habe. Ich weiß, dass mein Leben von Leiden begleitet wird. Morgen vielleicht, übermorgen vielleicht, von Zahnschmerzen, von Krankheiten, von Misserfolgen. Ich weiß das. Das ist ja dieses Erkenne dich selbst. Weiß, dass das alles Grenzen hat, dass du irgendwann sogar mal stirbst. Also das muss mir immer klar sein. Ich weiß, dass die Menschen nicht alle gut sind, dass manche mir Knüppel in meinen Weg werfen oder mich Aggressivität überhäufen. Ich weiß, so sind die Menschen. Aber gleichzeitig, die machen das ja nicht immer. Da kommt heute vielleicht einer und in den restlichen 23 Stunden kommt keiner. Und da bin ich für mich und da ist kein Knüppel zwischen den Beinen, sondern da schmeckt mir das Essen oder da mache ich meine Arbeit, die mich befriedigt etc. Das heißt nicht, dass ich nicht sehe, dass das Glas halb leer ist. Aber ob ich mich darauf fokussiere jetzt und darunter leide und auch, oh Gott, wie schlimm ist die Welt und wie sind denn die Menschen? Oder ob ich sage, mich zwingt keiner zum Leben, sagte Seneca. Ja. Du kannst jederzeit gehen, zwingt dich keiner dazu. Wenn du ja sagst zum Leben, dann nimm bitte die Welt und die Menschen so, wie sie sind und mach das Beste draus.
Und genieße das, die guten Aspekte eben natürlich. Auch, ne? Ohne die anderen auszublenden. So kann ich besser damit umgehen. Ich bin vielleicht auch deswegen so ein bisschen kritisch, weil dieses Thema Dankbarkeit ja auch ganz stark aus der positiven Psychologie kommt. Der US-amerikanische Psychologe Martin Seligman hat ja eben auch gesagt, dass er die Dankbarkeit als die zentrale Ressource für das Wohlbefinden des Menschen sieht. Das will ich jetzt auch nicht in Frage stellen, wer bin ich? Aber zumindest würde ich sagen, muss man da schon auch so ein bisschen vorsichtig sein, dass man sich nicht schön redet und immer dann,
Unbedingt. Weisheit bedeutet immer wissen, was ist. Und wenn ich da was ausblende, dann lebe ich in einer Illusion.
Oder dieses als Technik eben nutze, um darüber hinwegzugehen und irgendwann kommt dann das schlimme Erwachen.
Ja, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Ich sagte, aus der Selbsterkenntnis kommt Demut, Bescheidenheit, Genügsamkeit. Daraus kommt Dankbarkeit dem Leben, dem Schicksal, das, was da ist und was gut ist. Auf das ruft gute Gefühle hervor. Aber was ist die Grundlage dazu, dass ich da dazu komme? Dass ich mich mit dem genüge, was da ist und nicht immer mehr will und nicht immer etwas anderes will. Das heißt, ich muss ein bisschen auch entsagen. Das heißt, ich muss mein Wollen runterfahren. Denn das ist der Gegenbegriff. Zur Dankbarkeit ist das Wollen. Mhm. Immer mehr wollen, immer das, darauf zu gucken, was nicht da ist, was noch toller ist, was noch größer ist. Darauf kann ich gucken. Oder ich kann sagen, nee, ich gucke auf das, was da ist und das, was schlechter sein könnte.
Aber ohne es schön zu reden, oder? Ja, weil man könnte ja sagen, also und wenn aber zu wenig da ist, also sagen wir, der Kühlschrank ist tatsächlich komplett leer und die nächsten 3 Tage ist Hungern angesagt, dann sollte ich dafür nicht mehr dankbar sein, oder?
Nee, aber dann habe ich ein Problem. Ich sollte dafür sorgen, sonst kann ich nicht mehr weiterleben, dass er am vierten Tag mindestens voll ist. Und dann muss ich dulden. Aber was die Alten sagten, selbst in dem Moment kann ich noch an die denken, die keinen vierten Tag mehr erleben, weil die keinen vierten Tag mehr haben. Ich kann immer noch an die denken, denen es noch schlechter geht. Das sagte Demokrit, ein Zeitgenosse des Sokrates, einmal ganz deutlich. Also wenn ich leide, kann ich mein Leiden jedenfalls ein bisschen dadurch trösten, dass ich an die denke, die noch mehr leiden und die aus dem Leiden gar nicht mehr rauskommen. Also das heißt, wenn ich leide, leide ich. Das ist was Negatives. Aber ich kann daran denken, das wird irgendwann zu Ende sein. drei Tage muss ich jetzt fasten oder so, aber am vierten Tag, da kommt ja schon die neue Nahrung dazu. Oder irgendwie, es gibt immer so Aspekte, wo ich dann ein bisschen Trost schöpfe. Das heißt nicht, dass ich mir da verleugne, dass ich leide. Das Leiden muss man annehmen und sagen, im Moment ist es, das ist nicht gut, aber es könnte noch schlechter sein. Aber der immer mehr will, der guckt immer nur und fokussiert sich ganz darauf in eine Haltung, was besser ist, was nicht da ist etc. Und das führt immer zu einem Mangel. Denn sobald ich mich fokussiere darauf und nur daran denke, der Kühlschrank ist leer, dann halte ich es drei Tage gar nicht aus, weil ich vorher schon verzweifelt bin. Vor dem Verhungern bin ich schon herztot, könnte man sagen. Mhm. Also das hilft dann nicht weiter. Dann muss man sich eben gedulden, man muss entsagen. Man muss sagen, gut, im Moment geht es nicht. Im Moment muss ich mich mit dem begnügen, was da ist. Und das führt nicht zum Glück, in dem Moment nicht, aber dass ich das Leiden mindestens ertragen kann. Also das heißt, die Dankbarkeit ist kein Patentrezept, immer und überall glücklich zu sein. Und sie verhindert auch nicht Leiden und sie verhindert auch nicht Frustration und Enttäuschung. Aber es kann die Kraft geben, die richtige Haltung, das Leiden zu ertragen. Thich Nhat Hanh sagte immer mal, also auch die Bodhisattvas und die Buddhas, auch die leiden, aber sie verstehen das Leiden zu ertragen.
Und das würdest du sagen, ist eine Kernkompetenz, die zu einem glücklicheren Leben oder zu einer glücklicheren Sichtweise aufs Leben führt?
Unbedingt. Also du kannst dir fast jedes Leben anschauen. Geh mal den Tag durch. Für die allermeisten Menschen überwiegt immer, wenn sie es fokussieren würden, die Momente, wo sie eigentlich zufrieden sein könnten, wo sie keinen Hunger haben, wo sie keine Schmerzen haben, wo etwas, was sie angefangen haben, gelingt, wo sie die Sonne sehen, wo sie ihre sinnliche Schönheit erleben können. Ob sie es tun, ist dann wieder eine andere Sache. Du wirst kaum ein Leben finden, wo nicht diese Momente, die negativen, überwiegen. Aber warum erleben die Menschen das anders? Ja, eben weil sie immer wollen. Weil sie nicht sagen, das, was da ist, ist gut, sondern sie gucken immer das, was nicht da ist oder was noch toller ist und sich darauf fixieren. Das ist auch ein Motor unserer ganzen Wirtschaft, ist ja der, dass Bedürfnisse wachgerufen werden auf Dinge, die nicht da sind. Ja, und dem verfallen tatsächlich die Menschheit im Großen und deshalb ist die Dankbarkeit, kommt die immer zu kurz. Während das andere, was nicht da ist, immer zu sehr fokussiert wird. Es gibt einen uralten Spruch, sumerische Kultur, das war noch vor den Ägyptern, das waren die ganz ersten. Und es gibt ein paar Fragmente, die da überliefert worden sind. Und ein Fragment aus der Zeit vielleicht 3000 vor Christus, das lautet, von dem, was dir zuteil geworden ist, schweigst du, sprichst nur von dem, was du verloren hast. Also schon damals die Erfahrung, dass der Mensch eher darauf fixiert ist, auf das Negative oder auf das, was er nicht da hat, weil das Wollen ihm so stark ist. Was fehlt, was noch besser sein könnte oder was gerade verloren gegangen ist. Davon sprechen Sie.
Also im Grundsatz verstehe ich das und kann das auch nachvollziehen. Mir kommt es halt nur ein bisschen so vor wie diese alte Hans-im-Glück-Geschichte, dem man alles Mögliche nimmt und er sieht es letztlich positiv. Und da kann man entweder drauf schauen und sagen, ja, der versteht zu leben, der versteht seine Stimmung hochzuhalten. Oder man kann sagen, er ist halt naiv.
Und wer sagt das eine, wer sagt das andere? Wer sagt, das ist naiv? Das ist der Materialist. Mhm. Für den das Wollen und das Haben-Wollen und das Besitzen tatsächlich wichtiger ist als das Sein. Der Weise sagt, nee, der heißt zu Recht Hans im Glück. Der ist glücklich. Ob er sich das einredet oder so, ist mir völlig egal. Es kommt darauf an, was du fühlst. Ich hatte früher als Kind, erinnere ich mich mal, hatte ich so eine Vorstellung, als ich anfing zu philosophieren, oder das war vielleicht einer der ersten philosophischen Gedanken, die ich gehabt habe. Ich sagte, stell dir einen Menschen vor, der verrückt ist, der eigentlich unter einer Wahnvorstellung leidet. Die Wahnvorstellung ist, ich bin glücklich. Würdest du mit ihm tauschen? Und ich kam zu dem Ergebnis, ja, ich will mit dem tauschen.
Das wäre eigentlich der Idealzustand, wenn er so bleibt.
Ja. Mhm. Ja, also ein bisschen so. Dann, das heißt, auf Hans in Glück, genau. Ich würde auch die Gans abgeben. Wenn ich mein Gefühl behalten kann, dass es mir gut geht, das ist ja auch ein Gleichnis, wenn ich mir so jetzt mal spontan mir das überlege, ja, dass die materiellen Güter eben nicht zum Glück führen. sondern die Haltung, die du dazu hast, zu dem. Und das ist die Dankbarkeit. Das ist eine ganz andere Haltung. Ich gucke auf das, was da ist und nicht auf mein Wollen. Und deshalb sagte Buddha ja auch, das Wollen ist der Gegenbegriff zur Dankbarkeit. Und Buddha sagte klar, alles Leiden fängt mit dem Wollen an.
Ich glaube, es geht ja auch darum, so stärker im Moment zu leben oder
ja,
die Momente
natürlich
auseinanderzunehmen. Ja. Und selbst wenn ich jetzt, ich habe meinen Job verloren und sitze im Callcenter und muss irgendwie schauen, wie ich meinen Lebensunterhalt erwirtschafte. Und trotzdem, natürlich gibt es auf dem Weg nach Hause den Sonnenstrahl, den ich genießen kann. Vielleicht kann ich mir eben noch ein Eis leisten, das immerhin, und das genieße ich dann. Das ist die Haltung?
Ich kann mir sagen, manche Menschen haben nicht einmal diesen Job. Und die hungern, die würden alles dafür geben, wenn sie so einen Job bekommen würden. Also ich bin durch arme Länder gereist. Da sind mir einige Menschen begegnet, die liebend gern einen Callcenter-Job haben würden. Ich will das jetzt nicht gut, ich weiß nicht.
Nee, ist die Frage, ob es in der Bank so viel schöner
aber
ist. Ja.
Ich will nur sagen, es hängt sehr viel von der Einstellung ab, die ich dazu habe. Und das liegt dann doch an mir. Und ja, in dem Moment. Das Wollen ist immer Zukunft. Das ist ja auf die Zukunft gerichtet. Das ist ja, wir haben immer Absichten, Pläne und ich will das noch und das noch und das noch erreichen. Das ist alles immer zukunftsgerichtet. Und das macht uns unglücklich. Erstens erfüllt sich vieles davon nicht und das gibt halt Frustration und Enttäuschung. Und außerdem ruft das, sobald ich wieder darauf fixiert bin, was ich da noch alles haben will, was nicht da ist, dann lebe ich in der Zukunft. Und ich spüre an der Gegenwart nur eines: Mangel. Es fehlt mir das, was ich da haben will. Und das ist nur eine Haltungssache, anstatt zu sagen, du, gestern habe ich mir das gekauft, was ich auch schon ein halbes Jahr wollte, und dann liegst schon in der Ecke, dann könnte man sagen, jetzt freue ich mich ein halbes Jahr mal, dass ich mir gestern gekauft habe und jetzt da ist. Und da freue ich mich morgen und übermorgen. Und das macht der Mensch aber gar nicht. Der kauft, stellt es ab und will wieder was Neues. Wollen wiederholt sich. Alle Lust will Ewigkeit, wie Devi. Das ist das Problem. Und deshalb führt zu viel Wollen im Leid. Ich will ja jetzt gar nicht sagen, dass wir nicht wollen, dass wir nicht wünschen, dass wir nicht Absichten haben. Ja. Das sollst du alles haben und es ist wichtig, es ist ein Motor. Aber bitte an zweiter Stelle. An erster Stelle schau immer das, was da ist, was du schon erreicht hast. Und lass das nie Oberhand gewinnen, das, was nicht da ist. Ich versuche es, ich wünsche es mir, ich versuche es zu bekommen. Wenn ich es bekomme, freue ich mich. Wenn ich es nicht bekomme, und dann kommt es, freue ich mich auch. Warum? Weil ich ja noch lebe. Weil ich ja noch atme, weil ich die Sonne noch sehen kann, weil ich auch schon unglaublich viele Dinge habe und erreicht habe. Dankbarkeit.
Gilt es dann auch in ganz schweren Lebenskrisen? Also du hast ja schon ein, zwei mitgemacht. Würdest du sagen, auch da muss es dir gelingen, sagen wir mal, angesichts schwerer Krankheit oder einer Trennung, zu sagen, und selbst da hast du Phasen, wo die Sonne scheint und wo man 3-4 Stunden am Tag wirklich genießt?
Extremsituationen sind wie Extrembeispiele Totschlagsargumente. Es leuchtet überhaupt nicht ein, dass man sich in solchen Situationen noch dankbar sein kann. Aber du kannst es auch anders formulieren. Ja, das ist die höchste Schule der Weisheit, wenn dir das gelänge. Aber zugegeben haben wir die meisten Menschen nicht die Kraft dazu, dann das noch zu sehen. In der Tat, du sagst, mir ist das auch schon passiert, dass ich scheinbar alles, ja, mein Leben zu verlieren drohte. War ich jetzt da unglücklich? War ich jetzt da total? Nein. In dem Moment, und das habe ich tatsächlich so empfunden, ich habe mich ein bisschen damit trösten können und ich habe es ertragen können, diese Phase des Lebens, in dem ich mir gesagt hatte, ich hatte ein schönes Leben und ich habe schon viele Jahre gelebt. Manche haben nicht so lange gelebt.
Und das ist dann dieses Gefühl der Dankbarkeit.
Naja, ja. Und das hat mir Kraft gegeben. Und das hat mich selbst in dieser Phase, ich hatte eine bessere Laune als die Menschen, die über mein Schicksal getrauert haben. Ich habe lachen können in der Zeit. Ja, da war so eine dunkle Wolke. Schade, dass das so. Ich hätte auch gerne noch ein paar Jahre länger gelebt. Aber nein, ich habe lachen, ich habe da offen drüber sprechen können und ich habe mich auch in dieser Zeit noch des Restlebens, das dann noch in mir war und das dann ein paar Stunden oder Tage oder Wochen oder Monate, weiß nicht wie lange, wahrscheinlich noch dauern würde, habe ich mich erfreuen können. Aber das sind Extrembeispiele. Ich war vorbereitet, Die Philosophie hat mir geholfen und die hatte ich 10 Jahre vorher eingeübt. Man muss die Dinge einüben, dann, wenn man gesund ist, dann helfen sie einem, auch wenn es in einer kritischen Phase kommt. Aber das ist die, wie gesagt, Extremsituationen will ich, da brauchst du viel Vorbereitung, viel Kraft.
Verstanden. Das Einüben wäre jetzt genau das Stichwort. Zum Schluss fände ich es cool, wenn wir auch nochmal die ein oder andere Übung besprechen könnten, wo ich mir das immer wieder vor Augen halte, wie gut es mir doch letztlich geht.
Was ich eingeübt habe, war, ich habe mir immer wieder mal so bewusst gemacht, was ich habe und was mir gelungen ist. Das ist wichtig, das zu fokussieren. Was da ist, dass ich, sagt jetzt, nichts wehtut, dass ich zu essen habe, ein schönes Essen habe.
Wie sieht das ganz konkret aus? Also du hältst dann inne und denkst dir diesen Gedanken?
Ja, schön. Ich sitze da in der Sonne und denke, ach schön, toll, hier in der Sonne zu sitzen. Oder auch toll, wie der Wein schmeckt. Und manchmal sage ich mir, toll, es tut gar nichts weh. Wenn ich sonst nichts habe, kann ich so sagen, Mensch, immerhin tut nichts weh.
Also beispielsweise geht ja nicht jeder ständig essen. Man macht sich jetzt seine Spaghetti mit Tomatensauce zu Hause. Es ist nichts Dolles, aber man soll trotzdem sagen, ja, und daran erfreue ich mich heute.
Kurz mal dran denken, es gibt so und so viele Menschen, die haben nicht diese Spaghetti nicht an. Haben sie die einmal an 2 Tagen, aber nicht jeden Tag. Und hier sind sie da. Und sich daran bewusst machen, jetzt bin ich so und so alt. Habe ich jemals Hunger gehabt, den ich nicht befriedigen konnte? Nee. Wie in Deutschland sagen, kannst du was jeden fragen? Nee. Aber es gibt Länder, wo das Gegenteil der Fall ist.
Gleichzeitig gibt es bei uns ja auch viele. Und wenn ich mir jetzt eben vorstelle, ich stehe in der Schlange an der Tafel und habe natürlich ein schlechtes Grundgefühl, weil ich weiß, materiell geht es mir gerade offensichtlich gar nicht gut. Ich bin ganz unten angekommen und trotzdem müsste ich dann dankbar sein für das, was mir andere da jetzt zur Verfügung stellen.
Ja, mit Marc Aurel sozusagen. Ich bin aufgewacht. Köstlicher Schatz, dass ich lebe, dass ich atme und dass ich mich freuen kann. Ich kann mich freuen, wenn es da eine warme Suppe, wenn die schmeckt und ich habe Hunger und ich befriedige den Hunger, dann kann man dich darüber schon freuen. Man kann sagen, toll, mir gelingt, ist es heute gelungen. Bei all dem Mist, jetzt freue ich mich in dem Moment daran, ich hatte gerade Hunger, jetzt ist er gestillt.
Und blende aus, dass ich jetzt hier ganz unten angekommen bin. Was aber in dem Fall, stelle ich mir das auch positiv vor, weil man sich ja auch seine Würde bewahren möchte. Also es ist jetzt schwierig, darüber zu philosophieren, aber wenn ich mir diese Situation imaginiere, müsste es dann so laufen, oder?
Also Demokrit hat das sehr schön gesagt. Wir hatten neulich den griechischen Text im Original gelesen und übersetzt. Er sagt, das ist nicht das Glück, aber es ist doch ein Trost und eine Hilfe, das Unglück oder die Situation, die allgemeine Situation, mal ein bisschen freudiger zu gestalten oder ertragen zu können. Mhm. Die anderen Probleme bleiben ja, ich habe gesagt, nicht ausblenden. Aber jetzt mal, das ist, wie du sagst, das Hier und Jetzt. Jetzt, hier und jetzt esse ich und befriedige mein Bedürfnis nach Hunger. Schön. Punkt. Dass ich da jetzt gleich wieder in die Kälte muss und kein Dach über dem Kopf habe, okay, vergesse ich jetzt in dem Moment. Also die Konzentration auf das Hier und Jetzt, auf das, was da ist. Und für einen Moment darf ich das durchaus ausblenden. Und das ist die Dankbarkeit, dass ich alles andere, das, was fehlt, mal vergesse. Oder was ich dann noch will und was ich noch an Wünsche habe, lasse ich beiseite und gucke ganz Konzentration, Fokus, was ist da, was habe ich, was ist gut.
Der Gedanke hätte noch viel schlimmer kommen können. Ist der auch wichtig?
Ja, das ist die zweite Übung eigentlich. Also leidest du, dann denke an die noch mehr leiden. Ein bisschen hilft das auch.
Und da muss ich aber auch wieder kritisch nachfragen. Das Thema Vergleichen ist doch eigentlich nichts Philosophisches.
Ja, oder? Richtig. Und da sagte der in dem Vorsatz, sagte Demokrit, vergleiche dich nie mit denen, die mehr haben. Okay. Also vergleichen, es gibt schlechte Vergleiche. Also wenn du dich ständig an das denkst, was nicht da ist und die es besser haben etc., dann wirst du sehr frustriert werden, wirst du sehr unglücklich dich fühlen. Das haben wir ja bei dem Sohn dann gehabt. Ist nicht gelungen oder ist negativ. Der fokussierte immer das. Dieser Vergleich ist schädlich. Aber es gibt einen Vergleich, der tröstlich ist, der einem Kraft geben kann. Denn es könnte noch schlimmer sein. Und das ist ein wichtiger Gedanke, ein kleines Hilfsmittel, aber nicht unwichtig. Wenn du das richtig gut eintrainiert hast, dass du bei jedem Unglück sagen kannst, da hätte noch schlimmer kommen können, dann bist du schon mal ruhig. Und ich kenne solche Menschen, du kennst auch solche Menschen. Man ist erstaunt, die bringt nichts aus der Ruhe, die scheinen immer in ihrer Mitte zu sein. Auch wenn was schief läuft, können die noch lachen. Das ist bewundernswert, das ist Weisheit. Da sollten wir hinkommen, dass wir so Haltungen haben, dass wir das bewahren können. dann kannst du aus jedem Unglück ein Glück machen oder kannst jedes Unglück mindestens gut erhobenen Hauptes freudig ertragen. Eine weitere letzte Übung vielleicht. Seneca sagte mal, ich habe das als Motto meines Seneca-Buches genommen, das jetzt übrigens in einer erweiterten Fassung dann im April wieder rauskommt unter dem Titel Gelassenheit. Lerne dich freuen. Lerne dich freuen, sagte er seinem Freund Lucilius mal. Das heißt, geh wach durchs Leben, offen für all die kleinen Präsente, die dir jeder Tag in vielfältiger Weise, von der Dusche angefangen, schön, die ist warm, bis zum Aufwachen davor noch, toll, ich bin ja noch aufgewacht, Dusche ist warm, der Kaffee schmeckt, ich habe einen Tee da, ich habe ein bisschen Zwieback da, etc. Also, geh wach durchs Leben und lerne dich freuen. Fokussiere die Dinge und sag schön, dass sie da sind, ohne sich da ein Kuckucksheim aus der Welt zu machen. Nein, ich weiß, dass ich auch andere Seiten habe, aber ich akzeptiere und nehme es nicht als selbstverständlich. Jedes Moment, wo ich atme, ist nicht selbstverständlich. Wir können ja nicht den ganzen Tag so durchs Leben gehen dann, aber hin und wieder, du kannst dich immer wieder zurückholen und du kannst ja immer wieder dich über etwas freuen. Wenn du nur wach bist, aufmerksam bist und dir bewusst machst, es ist alles nicht selbstverständlich. Da sind wir wieder bei dem Erkenne dich selbst. Bedenke, vergisse nie, dass alles vergänglich ist und alles auch nicht da sein kann, was da ist.
Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. So auch dieser Podcast. Albert, ich glaube, das war's für heute. Ich bin sehr dankbar für deinen Input. Ich bin auch dankbar, dass du jedem von uns ein Stück Sachertorte mitgebracht hast heute. Das werden wir uns jetzt im Anschluss dankbar und wertschätzend reinziehen. Hat Spaß gemacht.
Ja, danke dir, Jan.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt. www.pudel-kern.com